Heute möchte ich mit dir über die kleinen Piekser im Leben sprechen. Die Piekser, die eine große Auswirkung auf unsere innere Balance haben können und wie wir besser damit umgehen können. Die Rede ist vom sogenannten Mikrostress. Bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind, ich bin Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und in Angehört möchte ich dir Ideen und Impulse geben, wenn eine psychische Erkrankung in deinem nahen Umfeld zurzeit deinen Alltag bestimmt. Heute geht es um Mikrostress. Ich möchte dir vorstellen, was man unter Mikrostress versteht, was er mit uns macht, und ich zeige dir Wege, wie du verhindern kannst, dass Mikrostress sich zu berghohen Überlastungen auftürmt. Dabei beziehe ich mich auf eine Veröffentlichung von Rob Cross und Karen Dillon. Rob Cross ist Edward A. Madden Professor am Babson College in Wellesley in Massachusetts. Ich merke gerade, wo ich das so aufzähle, das hört sich so ein bisschen an wie dieser Zungenbrecher-Sketch von Loriot. Also auf jeden Fall im Babson College in Wellesley in Massachusetts. Und er beschäftigt sich mit Themen wie Führung und Teamleitung in Unternehmen. Und Karen Dillon ist ehemals Herausgeberin der Harvard Business Review. Und die beiden haben zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel The Microstress Effect: How Little Things Add Up and What to Do About It. Ich habe nichts dazu gefunden, ob das Buch auch auf Deutsch erschienen ist. Deshalb hier der Originaltitel. In dem Buch beziehen sich die Autoren zwar auf die Berufswelt, doch ich versuche hier mal das Ganze auf das Leben in der Angehörigen-Situation herunterzubrechen. Für ihr Buch haben die beiden über 300 Führungskräfte in mehr als 30 Unternehmen interviewt. Und zwar ging es darum, ob diese Führungskräfte das Gefühl hätten, ihr Leben sei an irgendeinem Punkt sozusagen außer Kontrolle geraten oder schwierig geworden, beziehungsweise ob sie sich in ihrem Leben an einem Punkt befänden, den sie gar nicht angesteuert hatten. Gemeint war vor allem die Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Und viele Interviewte gaben dabei an, dass das, wie sie ihr Leben erlebten, eigentlich aus ihrer Sicht ganz normal war. Und erst nach tieferem Nachfragen entdeckten sie, dass ihr Leben oder anders ausgedrückt ihr Energiehaushalt ganz schön in Schieflage geraten war. Sie klagten also zunächst gar nicht darüber, dass sie gestresst waren, sondern sagten eher Schulterzucken zu etwas wie, naja, so ist doch das Leben, das ist doch völlig normal oder so. Selbst wenn sie von ihren Hausärzten schon so die Warnung bekommen hatten, dass, wenn sie so weitermachten, sie irgendwann, Klammer auf bald, Klammer zu, zusammenklappen würden. Das, was diese Menschen so an den Rand ihrer Kräfte gebracht hatte, und zwar ohne, dass sie das vorher hätten beschreiben können, das ist es, was die Autoren als Mikrostress bezeichnen. Das ist die Art von Stress, die wir zunächst gar nicht als solchen bemerken, der sich aber nach und nach auftürmt oder man könnte auch sagen Kreise zieht und uns irgendwann wie ein Riesenstrudel herunterziehen kann. Was unterscheidet nun Stress von Mikrostress? Im Allgemeinen ist es ja so, wenn wir gefragt werden, was ist Stress oder was stresst uns, haben die meisten von uns eine Reihe von Antworten parat. Denn Stress, das sind so diese großen, sichtbaren, offensichtlichen Dinge. Hoher Arbeitsdruck, Termindruck, ein Umzug, die Betreuung pflegebedürftiger Eltern, eine Erkrankung und so weiter. Das kennen wir eigentlich alle. Beim Mikrostress hingegen handelt es sich um die kleinen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die so am Rande auftauchen, so am Rande des Weges quasi, die zwischendurch auftauchen, die wir oft gar nicht so bemerken, weil wir sie quasi auch im Vorübergehen mal ebenso miterledigen. Zum Beispiel der Kuchen, den du noch fürs Kindergartenfest backen sollst oder willst. Der vergessene Turnbeutel deines Kindes, für den du dich jetzt zusätzlich auch verantwortlich fühlst. Oder sowas Banales wie die tägliche Suche nach dem Schlüssel, bevor wir das Haus verlassen. Hast du schon mal im Parkhaus vor dem Automaten gestanden und nach dem Parkticket gesucht? Also mir ist das schon öfter so ergangen. Das kennt vermutlich auch jeder von uns. Also mit dem Parkticket, da habe ich inzwischen meine eigene Strategie. Kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Im beruflichen Umfeld gibt es diesen Mikrostress auch. Das könnte sowas sein wie der Kollege, der anruft, ob du ihm mal eben helfen kannst, etwas fertig zu machen. Dauert auch nur 5 Minuten. Oder eine Kundin will eben mal noch eine Zusammenstellung irgendwelcher Unterlagen haben oder möchte, dass du für sie kurz mal etwas nachschaust, ist eigentlich rasch erledigt und so gehst du dann damit auch um. Du erledigst es halt eben irgendwie rasch. Diese Beispiele haben aber alle eins gemeinsam. Im Einzelnen wiegen sie nicht so schwer und sie sind auch schwer greifbar und machen sich auch nicht in deinem Bewusstsein als Stress bemerkbar. Doch zusammengenommen können sie enorme Auswirkungen haben. Mikrostress, so sagen die Autoren, ist oft emotional auch sehr belastend, weil er eben häufig durch Menschen verursacht oder mitverursacht wird, die in unserem direkten Umfeld sind. Auch Menschen, die uns sehr nahe stehen. So, und jetzt können wir mal den Bogen schlagen zu deiner Situation als Angehörige oder Angehöriger. Nehmen wir mal an, du hast mit deinem psychisch erkrankten Partner oder Partnerin ausgemacht, dass er oder sie heute dafür zuständig ist, fürs Abendessen einzukaufen. Zum Beispiel, weil du es nach dem Job einfach nicht mehr schaffst. Vielleicht ist es normalerweise so, dein Job oder deine Aufgabe, das zu übernehmen. Doch heute habt ihr mal vereinbart, mach du das doch bitte. Jetzt ist es so ganz vertraust du der Sache nicht. Vielleicht auch, weil du schon häufiger die Erfahrung gemacht hast, dass solche Vereinbarungen immer wieder mal nicht eingehalten werden. Was nun bei dir Mikrostress auslösen kann, ist Folgendes. Zum einen, du denkst unter Umständen jetzt den ganzen Tag darüber nach, ob dieser Einkauf jetzt wohl erledigt wird oder nicht. Oder du rufst kurz vorher nochmal an und erinnerst daran, du wolltest doch einkaufen gehen, hast du das noch auf dem Schirm? Das heißt auch, du kannst den ganzen Tag über den Gedanken an diesen Einkauf nicht einfach mal so loslassen, obwohl das ja das Ziel war der Vereinbarung. Dazu kommen jetzt noch so Stressoren wie schlechtes Gewissen. Vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, weil du diese Aufgabe überhaupt abgetreten hast. Immerhin, dein Partner, deine Partnerin ist im Moment ja durch eine psychische Erkrankung belastet und du möchtest ihn oder sie eigentlich nicht noch zusätzlich belasten. Also da haben wir schon mal schlechtes Gewissen. Oder du hast ein schlechtes Gewissen, weil du noch 3-mal nachhakst, ob der Einkauf auch wirklich erledigt wird. Oder du hast sogar ein schlechtes Gewissen dir selbst gegenüber, weil du den ganzen Tag an diesen blöden Einkauf denkst und dich damit stresst. Eine weitere typische Quelle für Mikrostress liegt auch in unserer allgegenwärtigen Erreichbarkeit und darin, dass auch andere für uns permanent erreichbar sind. Das kann dazu führen, dass wir den ganzen Tag hindurch nie richtig bei einer Sache bleiben können, also gedanklich oder mit unserer Arbeitsaufmerksamkeit. Du weißt zum Beispiel genau, heute hat dein Partner, deine Partnerin oder dein Kind seine Therapiestunde. So, wie groß ist jetzt die Versuchung, kurz vorher nochmal eben eine Nachricht abzusetzen, so nach dem Motto, denkst du an deine Therapiestunde? Na, habe ich dich ertappt? Ich weiß selber, wie groß diese Versuchung ist und ich bin ja auch häufig in meinem Leben erlegen. Lass uns mal auf die Biologie von Mikrostress schauen. Das kann auch helfen, ihn besser zu verstehen und warum er so eine Auswirkung auf uns haben kann. Ganz klar ist, Mikrostress ist Teil unseres täglichen Lebens. Gar keine Frage. Und auch, wie ich gerade sagte, durch diese allgemeine Vernetzung, die Flut an Nachrichten, Neuigkeiten, WhatsApp-Meldungen, vor allen Dingen WhatsApp-Gruppen sind ja dafür berüchtigt, enorm viel Aufmerksamkeit zu ziehen. Allein dadurch steigt die Anzahl der Mikrostressquellen ständig an. Und unser System, und so nenne ich jetzt mal den Gesamtorganismus, also unser persönliches System, bestehend aus Körper, Geist und Psyche, Emotionen und so weiter, ist normalerweise eigentlich ziemlich gut dafür gerüstet, mit Stress umgehen zu können. Das müssen wir auch, weil das ist schon evolutionär so angelegt, weil auch unsere Vorfahren ja Stress hatten. Stress, die Familie zu ernähren, genügend Nahrung herbeizuschaffen, Stress vor Feinden zu fliehen und hier muss man nicht nur den viel zitierten Säbelzahntiger ins Spiel bringen. Na, aber das Leben für uns Menschen war immer schon mit gewissen Stresspunkten behaftet. Und dafür sind wir normalerweise auch gut ausgestattet. Diesen Vorgang nennt man Allostase. Und das ist der biologische Prozess, mit dem unser System, also unser Gesamtorganismus, immer wieder in ein inneres Gleichgewicht zurückfindet. Unser Gehirn ist ganz gut dafür ausgelegt, normalen Stress, und das meine ich jetzt im Gegensatz zu Mikrostress, also normalen Stress zu erkennen und geht dann in einen Flucht- oder Kampfmodus, um es mal so ganz vereinfacht auszudrücken. Flucht oder Kampf heißt in diesem Fall, also entweder finden wir einen Weg, um dem Stress aus dem Weg zu gehen, oder wir können ihn bekämpfen. Das ist im normalen Alltag nicht immer so dramatisch, wie das jetzt hier klingt. Hierzu ein Beispiel. Sagen wir mal, du willst eine Straße überqueren. Du bist mit einem Fuß schon auf der Fahrbahn und da kommt mit überhöhter Geschwindigkeit ein Auto um die Ecke gerast. In diesem Moment reagiert dein Gehirn sofort und blitzschnell ziehst du deinen Fuß zurück und bringst dich damit wieder in Sicherheit. Das heißt, du musst da gar nicht groß drüber nachdenken, das übernimmt dein System schon von ganz alleine. Und hier hat der Fluchtmodus richtig gut funktioniert. Also so in etwa kannst du dir das vorstellen. Mikrostressoren haben die Eigenart, dass sie gewissermaßen unter dem Radar herfliegen. Sie lösen nämlich weder einen Flucht- noch einen Kampfmodus aus, denn unser Gehirn nimmt sie gar nicht als Stressoren oder als Stress wahr, sondern als etwas, wie vorhin schon erwähnt, was Teil des normalen Lebens ist. Trotzdem können auch Mikrostressoren dazu beitragen, dass der Blutdruck steigt, Herzschlag und Atemfrequenz hochgehen, der Hormonstatus sich verändert. Genauso kann es einen Einfluss haben auf den Zellstoffwechsel. Das heißt, Mikrostress wird auf der einen Seite vom Gehirn nicht so wirklich als Stress identifiziert, hinterlässt aber gleichzeitig Spuren in unserem System. Vielleicht wirst du im Alltag mit dem Mikrostress schneller fertig. Denk mal nochmal an den Mal-Eben-Modus. Ne? Also du kriegst diese Situation eigentlich ganz gut gewuppt, aber das Gehirn verarbeitet ihn nicht wie Stress, weil er eben nicht wie normaler Stress daherkommt. Damit sind die einzelnen Mikrostress-Events, nenne ich das mal, gemeint. Also so Mikrostress für Mikrostress wird nicht als Stress verarbeitet. Zusammengenommen sammeln aber sich diese vielen Auslöser, die uns den ganzen Tag über begegnen, gewissermaßen an und dann können sie langfristig eben enorm schädliche Auswirkungen auf uns haben. Die amerikanische Neurobiologin Lisa Feldman Barrett, ich habe sie schon mal hier im Podcast vorgestellt in einer anderen Folge, sie sagt dazu, unser Gehirn verwaltet sozusagen unseren Energiehaushalt und versucht permanent, das gesamte System am Laufen zu halten. Das ist die Aufgabe des Gehirns. Barrett sagt in ihrem Buch 7,5 Lektionen über das Gehirn, wenn dein Energiehaushalt bereits durch die Lebensumstände aufgebraucht wird, wie zum Beispiel Krankheit, finanzielle Notlagen, hormonelle Überflutungen oder einfach durch Schlafmangel oder mangelnde Bewegung, dann wird dein Gehirn anfälliger für jede Art von Stress. Und dazu zählt eben auch die Anhäufung von Mikrostress. Wie können wir denn jetzt mit Mikrostressoren so umgehen, dass sie sich eben nicht anhäufen? Wie können wir sie bekämpfen? Herkömmliche Empfehlungen setzen meistens auf Achtsamkeit, Meditation oder so eine Haltung von Dankbarkeit. Das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber Achtung, hier lauert wirklich eine Falle. Diese ganzen Methoden, sag ich mal, können nämlich dazu führen, dass du dich damit dafür wappnest, noch mehr Stress aushalten zu können. Und damit werden sie kontraproduktiv. Lass uns mal versuchen, einige der Stressoren, soweit es geht, aus deinem Leben zu entfernen. Cross und Dillon, also die beiden Autoren, haben bei ihren Untersuchungen herausgefunden, dass praktisch jeder Mensch 3 bis 5 Wege für sich finden kann, um Mikrostress gar nicht erst entstehen zu lassen. Und diese kleinen Wege, mit Mikrostress besser umzugehen, können wiederum eine große positive Auswirkung haben. Und so empfehlen sie. Erstens, schalte Mikrostress auf eine ganz praktische Weise aus. Und auch da reichen manchmal kleine Dinge. Und hier ist wieder so ein Klassiker, den ich dir wirklich empfehle zu lernen. Sag Nein zu vermeintlich kleinen Aufgaben. Also keinen Kuchen backen fürs Kindergartenfest zum Beispiel. Oder nicht mal eben dem Kollegen helfen, etwas fertig zu machen, was eigentlich seine Aufgabe ist. Finde einen anderen Umgang mit deinem Handy oder mit anderen elektronischen Geräten. Das heißt, schalte es öfter mal aus. Dreh es leise. Deaktiviere alle Benachrichtigungstöne. Also was da so über WhatsApp, Signal oder wie die alle so heißen, Facebook Messenger oder so reinkommt. Das muss man sich nicht jedes Mal durch ein Bimmeln anzeigen lassen. Vor allen Dingen, wenn du konzentriert an etwas arbeiten möchtest. Leg das Handy öfter mal wirklich außer Reichweite. Mach dir klar, die Welt geht nicht unter, wenn du mal etwas nicht in Echtzeit mitbekommst. Und stell dir ab und zu mal die Frage, sind die Dinge wirklich so eilig, / so wichtig, wie sie sich dir manchmal präsentieren? Zweitens, achte auf den Mikrostress, den du selber bei anderen auslöst. Wieso? Hier geht's doch um mich, magst du jetzt denken. Klingt paradox, oder? Ist es aber nicht. Der Stress, den du anderen zumutest, und es geht hier nicht darum, hier geht es nicht um Schuld, hier geht es nicht um Absicht oder so. Wir tun das alle, auch unbewusst, muten anderen Menschen Stress zu. Der hat die blöde Eigenschaft, irgendwann wie ein Bumerang zu dir zurückzukommen. Erinnerst du dich noch an den Erinnerungsanruf wegen des vereinbarten Abendeinkaufs? Der löst bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin auch Stress aus. Und jetzt kommt der Bumerang. Dann kommt so eine Reaktion unter Umständen wie, boah, jetzt vertrau mir doch mal, das kriege ich schon hin, was soll das denn? Und das wiederum stresst dich. So, und jetzt denk das mal zu Ende. Stell dir vor, der Einkauf wurde nicht erledigt. Du hast nicht vorher angerufen, es wurde nichts eingekauft. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, wirst du jetzt verhungern? Oder gibt's vielleicht noch was in der Truhe, das schnell aufgetaut ist, oder ich sag mal so, das nächste Pizzataxi ist ungefähr einen Anruf entfernt. Drittens, erhebe dich über den Stress. Okay, das klingt jetzt echt ein bisschen cheesy oder so ein bisschen esoterisch. Was damit gemeint ist, ist, dass du dir vor Augen rufst, dass auch andere Menschen es schwer haben oder sogar noch ganz andere Probleme haben als du. Normalerweise sage ich ja, vergleiche Leid, dein Leid nicht mit dem anderer und so nach dem Motto, ich leide aber viel mehr oder der leidet viel mehr, also darf ich mein Leid nicht ernst nehmen. Das ist hiermit nicht gemeint. Es ist aber dennoch, das Relativieren von Stress kann nachgewiesenermaßen dazu führen, dass du dich schon nicht mehr so schlecht fühlst. In deinem Fall als Angehörige oder Angehöriger kann das zum Beispiel auch heißen, dass du dich einer Angehörigengruppe anschließt. Nicht um deinen Schmerz, so wie ich es gerade sagte, mit dem anderer zu vergleichen oder da sogar zu wetteifern, sondern um zu erleben, dass es Menschen gibt, die gerade das Gleiche durchmachen wie du. Das allein kann schon das Gefühl von alleingelassen werden reduzieren. Und das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Viertens, und jetzt kommt ein richtiger Game Changer. Und das ist es, was die Autoren nennen als stelle dein Leben multidimensional auf. Was zum Henker ist das jetzt schon wieder? Es sind hier wieder einmal deine sozialen Kontakte gemeint. Ich werde ja nicht müde zu sagen, pflege weiterhin deine Freundschaften, deine Sozialkontakte. Das ist wahnsinnig wichtig. Aber hier gehen die Autoren noch ein Stück weiter und ich finde das wahnsinnig gut nachvollziehbar und deshalb mag ich es dir nicht vorenthalten. Es geht nicht nur um enge Freundschaften, die du weiterhin pflegen solltest. Gerade auch für dich als Angehöriger oder Angehörigen ist es ganz wichtig, ganz unterschiedliche Arten von Kontakten zu haben. Das heißt, auch lockere Bekanntschaften oder Menschen, die du nur bei der Ausübung deines Hobbys triffst. Das können zum Beispiel Menschen in deinem Sportverein sein, wenn du in einem Sportverein bist. Oder du machst einen Malkurs und da sind ja auch andere Menschen mit dir. Oder du schließt dich einer Wandergruppe an. Oder auch deine KollegInnen, mit denen du die Mittagspause verbringst und so weiter. Versuch dich da möglichst breit aufzustellen. Warum? Vielleicht sprichst du im engen Freundeskreis ja über die Erkrankung deines Angehörigen und die damit verbundenen Belastungen für dich. Das tut mit Sicherheit gut. Aber das hat auch zur Folge, dass das Thema bei euren Treffen oder bei euren Gesprächen immer irgendwie präsent ist. Vielleicht wirst du dauernd dann auch gefragt, wie sieht's denn jetzt aus bei euch? Wie geht's denn deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Kind? Und schwupp, bist du schon wieder in diesem Thema drin. Im Sportverein oder in der Malgruppe oder im Literaturkreis oder in der Wandergruppe wirst du das Thema wahrscheinlich überhaupt nicht erst zur Sprache bringen. Einfach, weil es da nicht hinpasst. Und damit schaffst du dir quasi krankheitsfreie Bereiche und die können dir wirklich Erholung bieten. Die können dir wirklich eine Art von Ablenkung bieten, die du gerade sehr, sehr gut gebrauchen kannst. Da bin ich ziemlich sicher. Du wirst dich auch mit diesen Menschen nicht schlecht fühlen, weil du deine Sorgen nicht mit ihnen teilst, einfach weil das dort überhaupt keinen Platz hat und es sich sogar richtig falsch anfühlen würde, die psychische Erkrankung in diesen Kreisen zu thematisieren. Ja, gegen Mikrostress selber sind wir alle nicht immun. Doch wir können alle lernen, besser damit umzugehen und einige Quellen sogar ganz ausschalten. Und damit haben wir die Chance, auch besser durch die Zeiten zu kommen, die mit außergewöhnlichen Belastungen eh schon schwer sind, so wie du es vielleicht im Moment, vielleicht seit einiger Zeit schon erlebst. Ja, ich hoffe, ich habe dir damit so ein paar Ideen und Impulse geben können. Und jetzt habe ich noch einen guten Tipp für dich. Wenn du noch mehr Impulse haben möchtest zu dem Thema, wie kann ich gut für mich selber sorgen, wie kann ich Mikrostressoren ausschalten, ihnen begegnen und welche ganz konkreten Übungen kann ich machen, dann hab noch ein bisschen Geduld. Ich erarbeite nämlich gerade ein kleines Online-Programm oder ein Online, na Kurs ist es nicht, sondern es ist eher so eine Art kleines Programm, in dem du all das von mir bekommst. Jede Menge Impulse, jede Menge praktische Übungen, die du ausprobieren kannst, um wieder in deine innere Balance zurückzuführen. Wenn du meinen Newsletter abonnierst, den Link dazu stelle ich dir mal in die Shownotes, dann wirst du nicht nur rechtzeitig darüber informiert, wann das Ganze beginnt, wie gesagt, ist noch in Arbeit, sondern du bekommst als kleines Vorab, Geschenk von mir, eine Selbstfürsorge-Checkliste, mit der du schon einmal für dich selber ausloten kannst, wo bist du da schon ganz gut unterwegs und wo möchtest du vielleicht etwas für dich nachsteuern. Und wenn du dich individuell von mir begleiten lassen möchtest, in deinem Leben als Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen, dann schick mir doch ganz einfach eine E-Mail an kontakt@praxisfahnemann.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und dann melde ich mich ganz bald bei dir zurück. Und jetzt, wie immer, wünsche ich dir alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.